Ja, dann würde ich einfach weitermachen. Vielleicht noch ein kurzer Nachtrag. Ein Genosse ist gerade auf mich zugekommen und hat gemeint, das mit dem politischen Wert, davon ist er nicht überzeugt. Also ich würde das nochmal überlegen tatsächlich. Aber was ich auf jeden Fall festhalten will, ist, dass diese Kritik der politischen Ökonomie von Marx tatsächlich eine Kritik ist, die ökonomische Form, ich sage jetzt nicht ökonomischen Wert, sondern die ökonomische Form und die politische Form in ihrer Gleichursprünglichkeit kritisiert. Also nicht etwa nur eine Kritik der Ökonomie ist, Wert im Sinne eines ökonomischen Verhältnisses, sondern auch eine Kritik der Politik, ob man da den Begriff des politischen Werts dafür einsetzen soll, kann man ja nachher noch diskutieren. Das würde ich tatsächlich erstmal als Frage formulieren. Ja, nachdem ich jetzt diesen Durchgang gemacht habe, möchte ich mich auf den guten Marx beziehen, der sein Wesen und nicht sein Unwesen auch zu dieser Zeit getrieben hat, im 19. Jahrhundert, als diese Arbeiterbewegung auch entstanden ist. Und ich würde sagen, der Fetischkritiker Marx versucht nun, wie immer er das dann auch es ihm gelungen ist, sei mal hintangestellt, aber versucht eben diese politische Ökonomie als ein Gesamtverhältnis von Politik und Ökonomie zu kritisieren. Also die drei Bände des Kapitals, eine Kritik der politischen Ökonomie. Und für die ökonomische Ebene bedeutet es nun, dass der Marx diese Trennung zwischen Produktion und Zirkulation kritisiert. Und diese Trennung zwischen Produktion und Zirkulation hat sich ja schon angedeutet, in dem Durchgang, nämlich Produktion war das, was die Arbeiterbewegung herausgelöst hat und gegen die Zirkulation ausgespielt hat, während die Aufklärungsvernunft gerade andersherum operierte, indem sie die Zirkulation für sich genommen hat und gegen die Produktion ausgespielt. Das heißt, Marx kritisiert hier zuallererst einmal die Produktion, und ich denke, das ist wahrscheinlich bei ihm eher implizit vorhanden, dass mit dieser Kritik an der kapitalistischen Produktion durchaus auch eine Kritik der Arbeiterbewegung schon damals von Seiten des Marx vorhanden war. Und das kann man eben auch in gewissen Äußerungen dann nachvollziehen. Und gegen diese Arbeiterbewegung, so interpretiere ich jetzt die drei Bände des Kapital und die Grundrisse, gegen diese Arbeiterbewegung sagt der Marx, der Punkt ist vorhin auch schon angesprochen worden, diese Arbeit, die ihr positiv besetzt, diese Produktion, ist keinesfalls eine Menschheitsbedingung, etwas Selbstverständliches, etwas, was es immer schon in der Geschichte gegeben hat, sondern im Gegenteil, Marx verwendet, man könnte sagen, sehr esoterische Begriffe, um diese Produktionsweise zu charakterisieren. Er spricht im Kapital von den verrückten Formen der kapitalistischen Produktionsweise oder von den theologischen Mucken, die diese Produktionsweise an sich trägt. Wie ist das zu interpretieren? Ich denke, dass hier ganz zentral der Begriff der abstrakten Arbeit bei Marx steht. Denn abstrakte Arbeit oder Arbeit im Allgemeinen ist eben dadurch spezifisch gesellschaftlich und spezifisch kapitalistisch als abstrakte Arbeit, dass sie im konkreten Arbeitsprozess, also das, was in der Fabrik produziert wird, im konkreten Arbeitsprozess vom stofflichen Inhalt dessen, was produziert wird, absieht. Und zwar objektiv absieht. Das heißt, es geht überhaupt gar nicht darum, was konkret stofflich produziert wird, sondern es geht einfach nur darum, dass menschliche Energie verausgabt wird, gleichgültig, was mit dieser menschlichen Energie stofflich konkret verausgabt wird. Die Konsequenz ist eine absurde, und das kann man irgendwie ganz, ganz handfest machen. Also diese Flasche hier in diesem Sinne ist keinesfalls etwas, was als Bedürfnisgegenstand produziert wurde, aus dem ich jetzt hier trinken kann, sondern diese Flasche ist nach Marx nichts anderes als die Repräsentanzmasse einer vergangenen, aufgehäuften, abstrakten Arbeit. Sie ist nicht produziert worden, damit man aus ihr trinken kann, sondern sie ist nur produziert worden, weil sich in ihr diese abstrakte Arbeit, diese abstrakte Tätigkeitsform aufgespeichert hat und sich verwertet hat. Zu der Verwertung komme ich später nochmal. Marx hält damit der Arbeiterbewegung entgegen, der Zweck der kapitalistischen Produktionsweise ist also keinesfalls derjenige, dass es Kapitalisten gibt, die eure scheinbar naturgegebene Arbeit oder in eurer scheinbar naturgegebenen Arbeit euch ausbeuten, sondern der Zweck des Kapitalismus, und das sind bestimmte Begriffe, die jetzt hier bekannter sind, der Zweck des Kapitalismus ist der Mehrwert. Und worin besteht der Mehrwert nach Marx? Naja, in nichts anderem als abstrakte Arbeit, was diese paradoxe Tätigkeitsform, abstrakte Arbeit zu verausgaben, um mehr abstrakte Arbeit verausgaben zu können. Das heißt, der Zweck der kapitalistischen Produktion ist ein absurder Selbstzweck oder ein fetischistischer Selbstzweck, nämlich die Verausgabung von abstrakter Arbeit, um immer mehr abstrakte Arbeit verausgaben zu können. Jetzt muss man natürlich fragen, wenn das der Zweck ist, diese abstrakte Verwertung von Arbeit, was ist dann das Mittel dieses Zwecks? Und das Mittel dieses Zwecks ist nun die universelle Konkurrenz am Markt, also an dieser Zirkulation. Und damit wechsle ich wiederum den Standpunkt mit Marx, denn mit dieser Bestimmung der universellen Konkurrenz am Markt kritisiert nun der Marx nicht mehr die Arbeiterbewegung in ihrem Standpunkt der Produktion, sondern er kritisiert jetzt diese Aufklärungsvernunft, die er so getan hat, als sei diese Zirkulation und dieser Markt der Hort der Kultivierung, der Hort der Freiheit und Gleichheit und so weiter und so fort. Der Markt ist also nach Marx nicht der Hort der Kultur, sondern er realisiert, oder am Markt wird der Mehrwert realisiert, diese Verausgabung von abstrakter Arbeit, die in der Produktion hergestellt wird. Wie wird dieser Mehrwert am Markt realisiert? Also realisiert wird er natürlich von diesen konkurrierenden Unternehmen, die da am Markt in Konkurrenz zueinander stehen. Diese Unternehmen realisieren nun den Markt, indem sie in der Konkurrenz gegenüber ihren anderen Unternehmen diese ausstechen. Und das können sie nur, indem sie ihre Waren billiger anbieten. Das heißt, indem sie die Waren billiger produzieren. Wie vermag ein Unternehmen, eine Ware billiger zu produzieren als die Konkurrenz? Indem dieses Unternehmen neue Maschinen, neue Produktionsaggregate einführt. Das heißt, indem es die Produktivität erhöht. Wenn ich eine neue Maschine habe, die in demselben Zeitabschnitt wie die alte Maschine doppelt so viele Waren produziert, dann fällt der Preis der einzelnen Ware um die Hälfte. Das heißt, ich kann dadurch meine Waren als Unternehmer oder Unternehmerin am Markt billiger verkaufen, indem ich permanent die Produktivität steigere. Und durch diese Steigerung der Produktivität die Waren eben verbillige. Das heißt, vermittelt über den Zwang der Konkurrenz sind die Unternehmen dazu angehalten, immer mehr neue Maschinen einzuführen, immer produktivere Maschinen einzuführen, immer produktivere wissenschaftliche Aggregate aller Art einzuführen, um permanent billiger als die Konkurrenz anzubieten. Damit ist aber nach Marx nun in der Tat ein innerer Widerspruch dieser kapitalistischen Produktionsweise gesetzt. Denn Wert produzieren, also diese abstrakte Arbeit zu produzieren, vermag natürlich nur das variable Kapital, die Arbeitskraft. Die Arbeitskraft ist die einzige Ware, die mehr Wert produzieren kann, als sie selbst kostet. Wenn aber vermittelt über die Konkurrenz, über diesen Zwang am Markt, wenn vermittelt über die Konkurrenz immer mehr Maschinen, immer mehr neue wissenschaftliche Technologien eingeführt werden müssen, um die Waren zu verbilligen und dadurch die andere Konkurrenz auszustechen, dann hat das zur Folge, dass die Einheit, die eigentlich diesen Mehrwert produziert, nämlich die Arbeitskraft, sukzessive aus dem Produktionsprozess herausgenommen wird. Das heißt, das Mittel dieser Produktionsweise, nämlich die Konkurrenz, das heißt die Verbilligung der Waren, durch neue Technologien kehrt sich gegen den Zweck der ganzen Veranstaltung, nämlich gegen die Verwertungsbewegung, indem sie die wertschaffende Kraft, die Arbeitskraft aus dem Produktionsprozess tendenziell herausnehmen muss. Und nichts anderes ist die Marx'sche Krisentheorie, die bekanntlich von einem objektiven Widerspruch innerhalb des Kapitals selbst ausgeht. Und es sei hier nur angedeutet, dass es natürlich eine ganz andere Stoßrichtung ist, als das, was die Arbeiterbewegung vertreten hat. Die hat ja diese Aufklärungsvernunft gewissermaßen aufgenommen und die Ideale dieser Aufklärungsvernunft aufgenommen und gesagt, Fortschritt, es wird alles sozusagen in einem positiven Geschichtskontinuum bergauf gehen, das Finanzkapital, das übernehmen wir mit dem Staat und dann setzen wir den Sozialismus ins Leben. Der Marx hat hier eine ganz andere Vorstellung von Geschichte, nämlich keinen positiven Fortschritt, sondern eine negative Krisentheorie. Und ich denke, dass man mit dieser Krisentheorie von Marx nun auch dieses Finanzkapital erklären kann, das zu diesem Zeitpunkt entstanden ist. Und auch hier legt der Marx eine durchaus andere Interpretation des Finanzkapitals vor, als das diese Arbeiterbewegung in demselben Zeitraum gemacht hat. Ich werde es hier aus Zeitgründen ein bisschen abkürzen. Wenn es so ist, wie der Marx sagt, dass durch diese Produktivität vermittelt über den Zwang der Konkurrenz am Markt immer mehr neue Technologien eingeführt werden müssen, heißt das natürlich nichts anderes, also für das einzelne Unternehmen, dass es immer mehr Geld investieren muss, um überhaupt noch unter Verwertungsbedingungen produzieren zu können. Also wenn alle permanent immer mehr Maschinen einsetzen, und das müssen ja alle machen, um am Markt konkurrieren zu können, dann heißt natürlich auch, dass der Kapitalstock oder der finanzielle Betrag, den ein Unternehmen investieren muss, um überhaupt noch produktiv produzieren zu können, immer mehr ansteigt. Und genau aus diesem Sachverhalt, dass die Kapitalisten nicht mehr wie im 18. Jahrhundert aus ihrer eigenen Tasche ihr eigenes Unternehmen, die Verwertung finanzieren konnten, sondern der Kapitalstock, der notwendige, weit über den Betrag hinausging, den ein einzelner Kapitalist oder eine einzelne Kapitalistin zahlen konnte, dadurch entstand eben genau dieses Finanzkapital. Denn statt das Geld jetzt nun sparen zu müssen, um diesen höheren Kapitalstock irgendwie zu erreichen, um dann produzieren zu können, statt das Geld zu sparen und, wie der Marx das nennt, aufzuschatzen, haben sich die Kapitalisten überlegt, naja gut, wir kreditieren uns einfach gegenseitig unsere Produktion. Das heißt, wir warten jetzt nicht so lange und sparen das Geld, bis wir diesen immer höheren Betrag zur Produktion in unserer eigenen Tasche haben, sondern wir leihen uns einfach untereinander sowohl Geld als aber auch Produktionskapital, also Kreditgeld oder wie der Hilferding das nennt, den ich vorhin schon erwähnt habe, Produktionskredit. Und indem wir uns das gegenseitig leihen, läuft die Produktion weiter. Wir verrechnen am Ende einer bestimmten Zeitspanne einfach die Beträge, die wir uns geliehen haben, rechnen die gegeneinander auf, so dass am Ende nur noch eine fällige Summe überbleibt, die man dann bezahlen muss. Und genau dieses Phänomen nennt eben dieser Hilferding den Kapitalkredit. Und dieser Kapitalkredit ist nichts anderes oder ist die Ursache dafür, dass das Bankenwesen hier und das Finanzkapital im 19. Jahrhundert entstanden ist. Denn das Finanzkapital ist eben die Sammelstelle dieses Kapitalkredits, der auf und gegen gerechnet wird. Das heißt, die Kapitalisten haben das irgendwann nicht mehr untereinander gemacht. Das wäre organisatorisch viel zu aufwendig geworden, sondern haben eine separate Institution, hat sich sozusagen organisch aus dieser Dynamik eine separate Institution, die Bank entwickelt, die eben dieses wechselseitige Aufrechnungsverfahren gewährleistet hat für die einzelnen Kapitalisten. Das zinstragende Kapital gewinnt also mit diesem Finanzkapital, mit diesem Bankenwesen ein eigenes institutionelles Dasein und verschmilzt mit dem Produktionskapital. Denn wenn die Bank sagen kann, ich leihe dir das Geld nur unter den und den Bedingungen, damit du überhaupt noch weiter produzieren kann, heißt es ja nichts anderes, als dass die Bank einen Zugriff bekommt auf die Produktion selbst, den sie vorher überhaupt gar nicht hatte. Und genau das ist die Definition des Finanzkapitals, nämlich die Suprematie dieses Bankkapitals, dieses Finanzkapitals über die kapitalistische Produktion selbst. Die Banken konnten zunehmend bestimmen, wer hier investiert, weil die Kapitalisten genötigt waren, sich von den Banken Geld zu leihen, weil sie eben schlichtweg aufgrund dieser steigenden organischen Zusammensetzung des Kapitals, dieser immer höheren Produktivität, nicht mehr in der Lage waren, die Verwertung aus eigener Tasche zu finanzieren. Zudem entstand aber nicht nur dieses Finanzkapital, das eben hier die Produktion kontrollierte, sondern in der Produktion selbst entstand eine neue Unternehmensform, die Aktiengesellschaft. Und innerhalb dieser Aktiengesellschaft hat sich eine seltsame Tendenz manifestiert, die bis heute fortwirkt und die meiner Ansicht nach auch schon ein Krisenanzeichen ist. Denn es findet hier eine Aufspaltung in fungierendes Kapital in der Produktion und Kapitaleigentum, dem Aktientitel, statt. Was heißt es nun? Es war nicht mehr so wie im 18. Jahrhundert, dass das angelegte Geld einfach nur in der Produktion war, sondern hat sich gewissermaßen neben dieser Produktion nochmal ein Ertragsschein auf diese Produktion gebildet, der allerdings mit dieser Produktion gar nichts zu tun hat. Das heißt, wir haben eine seltsame Verdopplung zwischen dem eigentlichen Kapital, was in der Produktion selbst angelegt ist, und diesem Aktientitel, der ein Ertragsschein auf diese Produktion ist. Und diesen Aktientitel, diese Bewegung dieser Aktientitel, nennt der Marx im dritten Band das fiktive Kapital. Und fiktiv deswegen, weil hier natürlich zumindest erstmal tendenziell und strukturell die Möglichkeit besteht, dass sich diese Preisbewegung der Aktientitel gegenüber dem real im Produktionsprozess angelegten Kapital verselbstständigt und eine Eigenbewegung, eine Eigendynamik gewinnt. Und nichts anderes ist natürlich das, was heute an den Finanzmärkten passiert. Diese Eigenbewegung der Aktientitel haben tatsächlich den Bezug zur Realökonomie verloren und sich gegenüber dieser verselbstständigt. Aber auch darauf komme ich später nochmal. Summa summarum teilt der Marx also einerseits die Interpretation der Arbeiterbewegung, indem er sagt, tatsächlich ist dieses bürgerliche Zeitalter der freien Konkurrenz vorbei, es hat sich hier was verändert. Andererseits aber kritisiert er eben auch ganz deutlich diese Arbeiterbewegung, indem er sagt, dieses Finanzkapital ist nicht, wie etwa bei Hilferding, als Fortschritt in der Vergesellschaftung der Produktion zu bewerten, sondern die Entstehung des Finanzkapitals ist ein veritables Krisenindiz. Und man kann in der Tat sagen, dass im 19. Jahrhundert das eingesetzt hat, was Robert Kurzler ja auch schon erwähnt wurde und auf dessen Schriften ich mich im Wesentlichen hier beziehe, dass hier sowas wie eine säkulare Entwertungsbewegung angefangen hat im 19. Jahrhundert. Und diese säkulare Entwertungsbewegung endete dann bekanntlich in der Weltwirtschaftskrise 1929-33 und endete dann in der Tat auch letztlich im Menschheitsverbrechen von Auschwitz. Und ich denke, man kann schon sehen, dass die Arbeiterbewegung mit ihrer Interpretation des damals vorherrschenden Zustands nicht in der Lage war, diese Barbarisierungsentwicklung, aber auch diese Krisenentwicklung wirklich kritisch auf den Begriff zu bringen. Auf der einen Seite, weil sie natürlich den Begriff der Arbeit nicht wie der Marx als eine gesellschaftliche Tätigkeitsform begriffen hat, sondern als Menschheitsbedingung schlechthin apostrophierte. Das heißt, man stand hier auf dem Standpunkt der Arbeit, anstatt die Arbeit zu kritisieren. Zum anderen aber natürlich viel wesentlicher, weil sie die Illusion hatte, den Markt mit Hilfe des Staats abschaffen zu können, das Finanzkapital zu übernehmen durch den staatlichen Apparat und dadurch zum ersten Mal sowas wie eine sozialistische Gesellschaft ins Leben zu rufen. Kurzum, die Arbeiterbewegung blieb dieser Fortschrittsideologie der Aufklärung verhaftet und hat nicht etwa Marx' radikale Kritik und seine Krisentheorie versucht weiterzutreiben. Und hätte sie das damals gemacht, hätte man durchaus auch dem deutschen Nationalsozialismus anders entgegentreten können. Denn bei aller Differenz zwischen Arbeiterbewegung, die ja auch in dem Naziregime zerschlagen wurde, aber bei aller Differenz gab es doch eine Gemeinsamkeit zwischen den Nazis und, der Arbeiterbewegung, nämlich genau dieser positive Arbeitsbegriff. Und ich denke, Marx ist der Einzige, der das zu der damaligen Zeit wirklich radikal kritisch gesehen hat. War das eine Meldung von dir? Oder?
Ich wollte nur darum bitten, dass du, sobald du jetzt noch weiter über die Arbeiterbewegung sprichst, das ein bisschen differenzierst, weil du da mindestens, weiß nicht, drei verschiedene Sachen jetzt schon in einer zusammengefasst hast. Und ich finde das ziemlich schwierig, das irgendwie, aber weiß nicht, wie lange du noch redest, vielleicht können wir dann einfach direkt in die Diskussion drauf eingehen.
Ja, können wir machen. Also es geht mir tatsächlich jetzt auch nicht darum, also ich bin nun mal Kritiker, ich könnte jetzt auch die Arbeiterbewegung loben für ein paar Sachen, die sie gemacht hat. Also es gibt auch wirklich irgendwie gute Theoretiker in der Arbeiterbewegung. Ich werde dann nachher auf einen zu sprechen kommen. Aber ich denke dennoch, dass man das so generalisierend sagen kann, dass die Arbeiterbewegung in der Tat die Arbeit positiviert hat und dass da Marx eine Schlagseite reingebracht hat, die Arbeiterbewegung eher zurückgewiesen als aufgenommen hat. Aber das können wir dann in der Diskussion tatsächlich noch klären. Das war jetzt eben die Kritik dieser ökonomischen Ebene, die Kritik der Einheit von Produktion und Zirkulation. Jetzt will ich aber auch die politische Ebene noch kurz kritisch darstellen. Das kann ich in der Tat nicht mit dem Marx machen. Der hat sich da wirklich eher auf die Ökonomie konzentriert, im vierten Band des Kapitals. Die Staatskritik konnte er ja nicht mehr schreiben, bekanntlich. Ich möchte es auch hier abkürzen und möchte es auf die Arbeiterbewegung wiederum zuspitzen. Die Vorstellung, der Staat sei als Staat von freien und gleichen Rechts- und Staatsbürgersubjekten. Von der Form her ein guter Staat. Er müsse nur inhaltlich von der richtigen Gruppe, nämlich der Arbeiterbewegung, besetzt werden. Ich denke, diese Illusion kann man mit dem, was ich bisher gesagt habe, tatsächlich zerstören, denn es ist eigentlich ganz egal, welche Gruppe, welcher politische Inhalt in diesem Staat am Werk ist. Dieser Staat ist eben seinerseits ein abstrakter Selbstzweck, eine Staatsraison, die darin besteht, den Staat aufrechtzuerhalten, einzig um des Staates Willen. Und wie man eben auch gesehen hat, denke ich, dann spätestens mit der Sowjetunion, ist der Staat auch nicht durch Klassenmacht zu brechen und zu benutzen und als Übergangsinstitution für den Sozialismus zu verwenden, sondern die Staatsform selbst wäre tatsächlich abzuschaffen. Der ganz kurze Durchgang durch den Staat. Ich mache den nächsten Sprung in die nächste Epoche, in den Fordismus und den sogenannten Kalten Krieg, also nach dem Zweiten Weltkrieg. Nun müsste man ja mit Marx sagen, gut, jetzt hat er die Krisentheorie gehabt, hat vorhergesehen, dass es eine Krise gab. Jetzt stellt sich die Frage, ja, warum ist der Kapitalismus noch nicht längst am Ende? Er hat ja nach dieser Krise immerhin jetzt noch grob 60, 70 Jahre gehabt, in denen er weiter scheinbar akkumulieren konnte. Und ich denke, gerade dieses sogenannte Wirtschaftswunder oder diese Epoche des sogenannten Wirtschaftswunder innerhalb dieses Kalten Krieges, innerhalb dieses Fordismus, wird eben auch dann gegen die Marxische Krisentheorie nicht nur von AkademikerInnen, auch von linken TheoretikerInnen gewendet, um zu zeigen, eine Krisentheorie war spätestens damals, seit der Weltwirtschaftskrise 1929, obsolet. Es kann keine Krisentheorie geben, denn der Kapitalismus hat sich wieder erholt. Jedoch meine ich, dass man auch diese Erholung des Kapitalismus durchaus wiederum mit der Marxischen Kritik der politischen Ökonomie begründen kann, warum damals noch nicht dieser objektive Selbstwiderspruch gegriffen hat, sondern warum der Kapitalismus nochmal ein Akkumulationsregime vor sich hatte. Marx spricht im dritten Band vom Kapital von einem relativen Mehrwert, dem sogenannten Kompensationsmechanismus, der diese Krisendynamik zumindest zeitweise aufschieben kann. Und wie kann er sie aufschieben? Das hat eben mit dieser Verbilligung zu tun, die ich vorhin angesprochen habe. Denn die Verbilligung der Waren führt natürlich zu einer Erweiterung der Märkte. Was den Fordismus betrifft, kann man das an dem Auto ganz gut festmachen. Ein Beispiel, das der besagte Robert Kurz auch in seinem Schwarzbuch des Kapitalismus anführt. Das Auto vor dem Zweiten Weltkrieg, noch wirklich ein Luxusgegenstand, ging nach dem Zweiten Weltkrieg durch diese Verbilligung, durch diesen Produktivitätssprung in den Massenkonsum ein. Das heißt, die Verbilligung der Waren führt tendenziell dazu, dass die Märkte sich erweitern und dieser innere Selbstwiderspruch aufgeschoben werden kann, indem schlichtweg neue Märkte erschlossen werden und in diesen neuen Märkten Luxusgegenstände in die Massenkonsumption eingehen. Wenn wir das nun wieder parallel führen mit dieser ökonomischen Wertform und der politischen Wertform, so stellt sich das im Kalten Krieg relativ einfach dar. Wir haben hier im Zuge der Gründung der Sowjetunion und dieser nationalen Befreiungsbewegung im 20. Jahrhundert sowas wie eine politisch oder staatlich zentrierte Form der Akkumulation eben in diesen östlichen Gegenden, in der Peripherie am Weltmarkt unter der Ägide der Sowjetunion. Einerseits. Andererseits haben wir den freien Marktkapitalismus oder den Kapitalismus des freien Privateigentums in den westlichen Zentren, vor allem unter der Führung der USA, die sich ja im 19. und vor allem im 20. Jahrhundert als neue Weltmacht etabliert hat. Was vorher also immer in einer historischen Nachzeitigkeit sich entwickelt hat, nämlich Politik und Ökonomie, existiert hier in der Zeit, im Zeitalter des Fordismus und des Kalten Krieges in der historischen Gleichzeitigkeit, eben dieser Weltmarkt einmal mit dem sozialistischen Typ, dem realsozialistischen Typ, staatszentrierter Akkumulation einerseits und dem westlichen Privatkapitalismus unter Führung der USA andererseits. Und wie hat nun die Linke sich zu den Problemen von Politik und Ökonomie in dieser Zeit gestellt? Dürfte wahrscheinlich evident sein. Man hat gehofft, dass dieser real existierende Sozialismus, also real, handgreiflich, dass dieser Sozialismus tatsächlich der Stellvertreter der kommenden Revolution wäre. Und das hat man natürlich auch im Westen gedacht. Allerdings gibt es hier schon innerhalb der linken Bewegung selbst sowas wie eine soziologische Veränderung. Denn obwohl man gehofft hat, dass die Sowjetunion und dieser Staatskapitalismus hier weiterhin das sozialistische Lager vorantreiben, sind zumindest im Westen die Klassengegensätze, wie wir sie noch im 19. Jahrhundert haben, im 20. Jahrhundert zunehmend verdampft. Die Klassengegensätze haben sich aufgelöst. Sie haben sich aufgelöst, ich würde sagen, in sowas wie eine Mittelschichtsgesellschaft. Auch das lässt sich wiederum ökonomisch erklären. Durch dieses sogenannte Wirtschaftswunder hatten gerade die westlichen Staaten natürlich ein hohes Steuereinkommen, weit über die vorherigen Epochen hinaus. Und dieses hohe Steuereinkommen haben sie reinvestiert in die Sektoren Bildung, in die Sektoren Gesundheit, in den Sozialstaat an sich. Also der sogenannte Wohlfahrtsstaat ist eben entstanden in dieser Zeit. Und man kann das eigentlich an der linken Bewegung selbst sehen. Nehmen wir zum Beispiel die 68er-Bewegung, die Studentenbewegung, dass es sich hier keineswegs mehr um ein revolutionäres Subjekt handelt, das da in der Fabrik kräftig Arbeit verrichtet, sondern die Linke selbst hat ihr Gesicht verändert, wurde eben diese Mittelschichtslinke, würde ich sagen, schon im Fordismus, die abhängig war von dieser staatlichen Finanzierung des Bildungssektors, des Gesundheitswesens, des Kulturbetriebs, in dem eben diese neuen Arbeitsplätze geschaffen wurden. Ja, und damit bin ich jetzt schon zumindest bei der im buchstäblichen Sinne letzten Epoche des Kapitalismus angelangt, nämlich der Fundamentalkrise. Und die Theorie, die eben diese Wertabspaltungskritik vertritt, vor allem die Schriften von Robert Kurz und von Klaus-Peter Ortlieb sind da, denke ich, zu nennen. Die Theorie ist, dass seit den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts der Kapitalismus tatsächlich das erreicht hat, was Marx die objektive innere Schranke genannt hat. Dass wir also in einem historischen Zustand sind, wo sowas wie ein neues Akkumulationsmodell schlichtweg nicht mehr greifen kann. Ich kann es jetzt natürlich hier nicht in aller Ausführlichkeit darstellen, möchte mich wieder auf die wesentlichen Punkte konzentrieren. Welche Veränderung hat die politische Wertform jetzt in dieser neuen globalisierten Krise angenommen? Welche Veränderung hat diese politische Wertform durchlaufen? Und ich denke, ganz offensichtlich ist hier, dass es eine Veränderung gab, die primär im Zusammenbruch des Staatskapitalismus bestand, im Zusammenbruch, im ökonomischen Zusammenbruch der Sowjetunion, aber auch im Scheitern dieser nationalen Befreiungsbewegungen, die an dem Weltmarkt und seiner Krisendynamik gescheitert sind. Ein Vorläufer hatte übrigens diese Krise der politischen Form oder diese Krise der Staatsform schon in den 60er und 70er Jahren. Die Tatsache, dass es den Neoliberalismus gibt, ist ja keinesfalls irgendwie ja ein Putsch von Leuten gewesen, die gedacht haben, wir machen es mal einen Neoliberalismus, sondern diese Deregulierung der Finanzmärkte, diese Universalisierung der Konkurrenz, der Abbau vom Sozialstaat und so weiter und so fort, der war notwendig, weil gerade die westlichen Staaten schon in den 60er und 70er Jahren eine Staatsverschuldung hatten, die nicht mehr tragbar war. Deswegen hat man das Ventil hin zu diesen Finanzmärkten, dieser Deregulierung aufgemacht. Die These wäre also, dass durch diese Globalisierung die staatliche Souveränität als solche in die Krise gerät, da sie keine tragbare Grundlage mehr in der Akkumulation vorfindet. Ich denke, man kann, wenn man sich die Staatsform anschaut, von einem permanenten Ausnahmezustand reden, der innerhalb der Staaten herrscht. Also Ausnahmezustand ist nichts anderes als die Suspendierung des bürgerlichen Rechts zur Aufrechterhaltung des Staates, Abbau von Staatsbürgerrechten allerorts. Und genau dieser permanente Ausnahmezustand zeigt, also in dem Begriff beziehe ich mich auf Agamben, ein Rechtstheoretiker, zeigt, dass die staatliche Souveränität hier am Bröckeln ist. Induziert ist das Ganze, das Ende der Souveränität, das Zusammenbrechen der staatlichen Souveränität durch die Krise auf der ökonomischen Wertform. Durch die Globalisierung. Die These, die ich hier vertrete, lautet, dass nach der ersten industriellen Revolution im 18. Jahrhundert und der zweiten industriellen Revolution im Fordismus nun in den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts die dritte Revolution eingesetzt hat, die einen derart hohen Produktivitätsaufschwung mit sich brachte, dass dieser innere Selbstwiderspruch des Kapitals greift, dass selbst die Verbilligung der Waren und die Erweiterung der Märkte nicht mehr in der Lage ist, die absolut abnehmende Mehrwertmasse dieses Weltkapitals in irgendeiner Form zu kompensieren. Zeigen, denke ich, lässt sich das empirisch, also es lässt sich empirisch immer nur vermittelt zeigen, aber zeigen lässt sich das eben mit diesem Abheben der Finanzmärkte. Und das ist durchaus auch ein neuer Prozess, denn diese Finanzmärkte im Zeitalter des Imperialismus, die sich da gebildet haben, die waren ja noch verzahnt mit dieser nationalstaatlich zentrierten Akkumulation. Die Finanzmärkte waren sozusagen noch in staatlicher Regie. Aber seit den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts haben wir eine Abhebung der Finanzmärkte, die weit über staatliche Regulierung hinausgeht. Es sind nämlich jetzt transnationale Finanzmärkte geworden, die keinem staatlichen Zugriff mehr obliegen. Was bedeutet es für die kapitalistische Reproduktion, mit Marx gesprochen? Diese Differenzgewinne auf den Finanzmärkten, die sogenannte Spekulation mit Finanztiteln, ist ja nichts anderes als ein Differenzgewinn im Kauf und Verkauf. Es werden Aktientitel teurer verkauft, als sie gekauft werden. Dadurch entsteht kurzfristig Profit. Aber wenn man sich die Marxische Kritik der politischen Ökonomie anschaut, ist dieser Profit nicht mehr Mehrwert induziert. Denn Mehrwert würde ja nichts anderes bedeuten als diese Vernutzung abstrakt menschlicher Arbeit um der Vernutzung von mehr abstrakt menschlicher Arbeit willen. Ein Großteil allerdings der globalen Ökonomie heutzutage wird eben nicht durch die Vernutzung von abstrakter Arbeit produziert, sondern eben über diese Differenzspekulation an den Finanzmärkten, die in der Tat keinen Mehrwert generieren. Ich könnte es noch auf, habe jetzt noch mehrere Sachen aufgeschrieben. Ich merke, die Zeit wird eng. Deswegen werde ich versuchen, mich kürzer zu halten. Das heißt, wir haben eine Entwertung innerhalb der Ökonomie von allen drei Bestandteilen, eine Entwertung des Geldkapitals, inflationäres Potenzial, was in diesen Finanzsphären durchaus schon drinsteckt. Wir haben eine Entwertung von Warenkapital, ganze Produktionsanlagen werden stillgestellt, abgekoppelt aus der Reproduktion. Und wir haben eine Entwertung der Arbeitskraft, Massenarbeitslosigkeit im planetarischen Maßstab, nicht mehr nur an den Schwellenländern, sondern schon im Zentrum der EU mittlerweile. Was heißt das nun für die bürgerliche Subjektform in dieser Fundamentalkrise? Ich denke, wir haben historisch einen ungewöhnlichen Zustand des bürgerlichen Subjekts. Wir haben nämlich auf der einen Seite den universellen Zwang der ökonomischen Wertform, den universellen Zwang der Form von Arbeit und Geld. Allerdings kann dieser universelle Zwang von Arbeit und Geld nicht mehr positiv besetzt werden. Die Menschen können sich zwar nur noch über Geld und Arbeit reproduzieren, über diese Zwangsformen, aber sie können es auch gleichzeitig nicht mehr, weil eben die Substanz dieser Form verloren geht. Das heißt, dieses Spannungsverhältnis von weiterhin existierenden Zwangsformen, die inhaltlich nicht mehr positiv besetzt werden können, entlassen auf ökonomischer Ebene nichts anderes als das losgelassene Konkurrenzsubjekt, das reine nackte Konkurrenzsubjekt. Andererseits haben wir auf der politischen Form die nationale Form von Staatsbürgersubjekten, die nur in diesem Staat, in dieser Selbstzweckmaschine des Staats, zusammen leben können. Allerdings ohne, dass dieser Staat selbst noch eine Souveränität hat, auf der er aufbauen könnte, weil die ja auch wegbricht. Also wir haben die nationale Form oder die staatliche Form, ohne dass diese Form inhaltlich noch positiv besetzt werden könnte. Aus diesem Spannungsverhältnis heraus entlässt der Kapitalismus das nackte Gewaltsubjekt. Nun könnte man sagen, nach dieser ganzen Geschichte des Kapitalismus, in der permanent Ökonomie gegen Staat, Staat gegen Ökonomie und nochmal dreimal herum gegeneinander ausgespielt wird, könnte man sagen, innerhalb dieser Krise, wo das jetzt nun wahrlich nicht mehr geht, könnte man doch jetzt zu dem Schluss kommen, dass in der Tat der Kapitalismus nur abgeschafft werden kann, indem er in seiner ökonomischen und seiner politischen Form gleichzeitig abgeschafft wird. Ich denke aber, soweit ich das überblicke, dass eine postmodernisierte Linke die gegenteilige Konsequenz aus dem Ganzen zieht. Und das möchte ich am Ende nochmal kurz darstellen. Man versucht nämlich jetzt noch, diese politische Wertform zu besetzen. Da das aber nicht mehr möglich ist, kann es sich hier nur um eine gespenstische Besetzung der politischen Wertform handeln. Man beruft sich immer noch auf diese nationalen Befreiungsbewegungen, mitunter immer noch auf die Sowjetunion, obwohl die alle ja schon in der Krise am Weltmarkt gescheitert sind. Diese Staaten haben keine Zukunftsfähigkeit. Man beruft sich eben trotzdem noch darauf. Das hat zum Teil, wie ich denke, folgenschwere Konsequenzen, denn damit geht implizit auch sowas einher wie ein positiver Bezug eben auf diese poststaatlichen Befreiungsbewegungen und damit implizit, manchmal auch explizit, ein positiver Bezug auf die islamistische Barbarei, die hier sozusagen noch die politische Wertform positiv besetzen soll. Der Teil der Linken versucht also diese politische Wertform, würde ich sagen, in einer seltsamen Achse, zumindest noch vor kurzem, in einer seltsamen Achse, die da heißt Chavez, Ahmadinejad und Teile der EU, das positiv zu besetzen, um innerhalb dieser poststaatlichen Gebilde die verwildernde Ökonomie ja, irgendwie damit umzugehen. Und ich denke, dass dieses damit umgehen tatsächlich zum Scheitern verurteilt ist. Allerdings gibt es eben Teile der Linken, die jetzt nicht nur diese politische Wertform weiterhin besetzen wollen, sondern die auch die ökonomische Wertform weiterhin besetzen wollen. Das heißt, es gibt Teile der Linken, die nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion direkt zum Neoliberalismus übergelaufen ist und für eine offene Notstandsverwaltung dieser globalen Krise optieren. Garant für diese ökonomischen Formen, die am Zusammenbrechen sind, ist der Soll, der meiner Ansicht nach gleichermaßen barbarische Westen sein, nämlich die letzte Weltmacht der USA, die diese zusammende Reproduktion auf Teufel komm raus aufrechterhalten soll. Man hat hier nicht mehr das revolutionäre Subjekt Ahmadinejad, Chavez und EU, sondern man hat das revolutionäre Subjekt des amerikanischen US-Imperialismus. Und ich denke, das ist meiner Ansicht nach genauso barbarisch wie diese zusammenbrechenden poststaatlichen Gebilde am Rande des Weltmarkts. Ja, und zugespitzt könnte man sagen, statt diese absurde Alternative zwischen, ich spitze jetzt wirklich zu, statt dieser Alternative zwischen einerseits dieser poststaatlichen islamistischen Barbarei und andererseits dieser ökonomischen Barbarei und militärischen Barbarei des Weltimperialismus, statt hier zu versuchen, krampfhaft die politische Wertform und die ökonomische Wertform wieder gegeneinander auszuspielen, innerhalb des Zusammenbruchs des Weltsystems, würde ich sagen, da wäre es doch tatsächlich die einfachere und sinnvollere Variante, vor allem sich dagegen zu wehren und mit Marx und zum Teil auch gegen Marx darauf zu insistieren, dass das Kapitalverhältnis nur als ökonomisches und politisches Verhältnis überwunden werden kann. War es von meiner Seite. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit.